Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Gäste, wenn ich so sagen darf, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch in Rosenheim sein darf. Ich habe gedacht, ich fahre zur Lederhosenkonferenz und jetzt sehe ich gar keine Krachledernen hier, aber trotzdem nehme ich an, dass es hier ganz zünftig zugehen wird heute und freue mich auf die Gemeinschaft mit euch. Habe die Einladung sehr dankbar angenommen und möchte euch gerne dienen mit dem Wort Gottes heute. Freue mich über die gute Gemeinschaft mit Uwe schon über viele Jahre und eine besondere Verbindung zwischen Rosenheim und Hünfeld oder Chickenfield, neudeutsch gesagt, besteht durch Familie Herbig, durch Sebastian und Beate, den kleinen Cornelius, von dem ihr eben schon gehört habt. Die sind hier in Rosenheim großgezogen worden und jetzt an uns abgegeben und wir dürfen die Früchte genießen von dieser jungen Familie. Ja, Stichwort Familie. Ich bin verheiratet und zwar mit einer Österreicherin. Und ich habe an der Folie gesehen, es sind ja auch ein paar Österreicher hier. Jetzt dürfte ich das eigentlich gar nicht sagen, was ich vorhabe zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Nämlich, kennt ihr die Mentalität der Österreicher? Man sagt so, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es kein Österreicher. Die sind ja so charmant. Die können einfach nicht Nein sagen. Und das war mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir teilen will. Und das ist jetzt schon ungefähr 20 Jahre her. Ich bin also mit einem waschechten Kärntner-Dirndl verheiratet. Und wir haben zwei Kinder. Ein Sohn, der ist 16,5 und so schüchtern wie der Papa. Und eine Tochter, 13,5, so temperamentvoll wie die Mama. Das würdet ihr merken, wenn ihr bei uns zu Hause anruft. Dreimal dürft ihr raten, wer dann am Telefon sein wird. Ich bin geboren an dem Tag, als euer alter Landesvater Franz Josef Strauß seine Frau Marianne geheiratet hat. Jetzt müsstet ihr eigentlich alle wissen, wann das war, oder nicht? Na gut, das ist jetzt so knapp 48 Jahre her. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Alles Weitere über meine Person und was mir so wichtig ist, möchte ich einfließen lassen in den nächsten Stunden. Jetzt kommen wir zu dem ersten Vortrag, erstes Thema von heute. Natürlich habe ich das schon an verschiedenen Orten weitergegeben. Es ist nicht so, dass ich nichts anderes hätte, über das ich sprechen könnte. Aber wenn man gefragt wird, was man bei einem solchen Tag weitergeben könnte, dann betet man darüber und dann denkt man nach und dann sucht man, wählt man Botschaften aus, von denen man den Eindruck hat, dass der Herr sie für viele gebrauchen könnte, dass es ein Thema ist, das viele ansprechen könnte. Und so bitte ich jetzt schon um Nachsehen. Wenn das schon mal jemand gehört hat, kann er ja sein Gedächtnis testen, was er noch behalten hat von Starnberger See zum Beispiel vor einigen Jahren in München, ja, oder wo es sonst gewesen sein mag. Übrigens, die Vergesslichkeit des Hörers ist der Segen des Predigers. Wenn es keine elektronischen Aufzeichnungsmittel gäbe, könnte man die Predigten alle nach 2-3 Jahren wiederhalten. Keiner wird es merken. Ja? So ist das um uns bestellt. Nun, jetzt kommen wir zu der ersten Botschaft. Wachstum im persönlichen, geistlichen Leben. Und ich darf euch bitten, das Alte Testament aufzuschlagen, nämlich das Buch Hohes Lied, das Hohe Lied, Kapitel 1, Vers 6 möchte ich lesen. Ich hoffe, dass ihr alle eure Bibeln mitgebracht habt und dass wir sie auch heute fleißig gebrauchen können. Hohes Lied 1, Vers 5 und 6. Hier auf der Folie seht ihr den Vers, auf den es mir ankommt, Vers 6. Da sagt die Schulamit, schwarz bin ich, und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutters Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Schaut, liebe Geschwister, im alten Israel wurde schon vor Jahrtausenden Wein angebaut. Wird heute noch gemacht. In der Gegend vom Toten Meer gibt es wunderschöne Weinberge. Und damals gab es da eine Familie und die hatten da einen Weinberg und der ist meistens in solche Parzellen, in solche Teile aufgegliedert. Und da waren Brüder, die hatten eine kleine Schwester und die Brüder hatten was vor an dem Tag. Und dann haben die gesagt, hör mal, Schwesterlein, heute passt du mal auf die Weinberge auf. Wir haben was vor. Dann wurde sie dazu verdonnert, musste auf die Weinberge der Brüder aufpassen. Und dabei hat sie ihren eigenen Weinberg, ihre Parzelle vernachlässigt. Und da kamen die Vögel oder andere Tiere oder wer immer oder Menschen und haben da Schaden angerichtet. Das war eine Aussage hier im Hohen Lied, die bezieht sich ganz buchstäblich, wörtlich auf eine Erfahrung im Weinberg. Hier ist zunächst wahrscheinlich nicht von geistlichen Dingen die Rede, sondern ganz praktisch vom Weinberg. Aber ich bin davon überzeugt, dass in dieser Aussage doch eine geistliche Botschaft liegt, eine Anwendung, die wir daraus ziehen dürfen. Ich sage das den Brüdern, die hier sind. Normalerweise müsste man jetzt ja lange noch über den Kontext nachdenken und über den historischen Hintergrund dieser Aussage und all die Dinge. Das können wir jetzt nicht. Aus Zeitgründen müssen wir das jetzt abkürzen. Und ich möchte jetzt schon einmal auf die geistliche Anwendung kommen. Das war im Moment zu früh, das kommt gleich. Schaut, wenn hier die Rede ist vom Hüten des Weinberges, dann glaube ich, dass auch jeder Christ, jeder Bruder, jede Schwester einen Weinberg zu hüten hat. Und es gibt zwei ganz große Gefahren für uns, die wir im Weinberg des Herrn arbeiten. Die eine Gefahr ist die Sünde, die uns nach dem Hebräerbrief ständig umstrickt. Die Sünde ist ja manchmal nur ein Wort weit entfernt, ein Gedanke weit, manchmal nur einen Mausklick weit entfernt. Die Sünde umstrickt uns, sie lauert auf uns, ist eine Gefahr. Aber die andere Gefahr sind falsche Prioritäten. Eine falsche Rang und Reihenfolge in meinem Leben. Das heißt, Dinge, die an sich gut sind, die also gar keine Sünde sind, könnten sich an die erste Stelle meines Lebens schieben. Das geht natürlich ganz unmerklich, wie zum Beispiel der Beruf, die Karriere, bestimmte Hobbys, die alle keine Sünde sind. Aber sie können mich gefangen nehmen bis hin zum Briefmarken sammeln, kann mich alles gefangen nehmen. Es kann passieren, da kommen irgendwelche Leute und wollen mich zum Hüter ihres Weinbergs machen. Da kommt zum Beispiel mein Chef am Arbeitsplatz und sagt, Herr so und so oder Frau so und so, Sie sind ja top qualifiziert und so weiter. Wir brauchen einen neuen Abteilungsleiter für die Herstellung von Büroklammern. Und Sie sind genau der richtige Mann dafür oder die richtige Frau. Hier, 1000 Euro mehr im Monat, dass es auch 15 Wochenstunden mehr sind, verschweigt er natürlich. Und schon wird man zum Hüter irgendeines kapitalistischen Weinbergs gemacht, hätte ich beinahe gesagt. Und merkt gar nicht, wie man hier unmerklich sich in den Prioritäten verschieben lässt. Oder irgendein Schatzmeister von einem Verein kommt und sagt, wir brauchen unbedingt einen Mitarbeiter. Oder jemand aus der Gemeinde kommt, da werden ja immer Mitarbeiter gebraucht. In der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, in der evangelistischen Arbeit, in der Seelsorge. Überall werden Mitarbeiter gebraucht und man wird eingespannt, man wird zum Hüter irgendeines Weinberges gemacht. Und es könnte sein, dass der eigene Weinberg dabei auf der Strecke bleibt. Und jetzt sage ich es endlich ohne Bild, was das bedeutet. Mein Weinberg, das ist meine verborgene Beziehung mit meinem Herrn im Kämmerlein. Das ist meine Zeit der Stille mit ihm, wo überhaupt niemand sieht, dass ich irgendetwas tue. Morgens, in aller Frühe oder wann das immer stattfindet, meine ganz enge persönliche Beziehung mit ihm. Das ist mein Weinberg, den ich zu hüten habe. Aber darüber hinaus, wenn ich verheiratet bin, mein Eheleben gehört zu meinem Weinberg. Wenn ich Kinder haben darf, meine Familie gehört zu meinem Weinberg. Meine Gesundheit, mein Umgang mit meinem Körper gehört zu meinem Weinberg. Alles das bis hin zu meiner Gesundheit. Ich soll zuständig sein für das Wohl anderer Menschen, vielleicht sogar einer Gruppe, vielleicht einer ganzen Gemeinde, Brüder, die im Hirtendienst sind. Und dann darf es auf keinen Fall passieren, dass es auf Kosten des eigenen Weinbergs geschieht. Und jetzt möchte ich euch noch eine andere Stelle hier zeigen, die ich selbst einmal in einem Vortrag, in einer Botschaft gehört habe. In 5. Mose 17, wenn ihr da mit mir hinblättert, das sind die beiden einzigen Stellen, die wir jetzt heute Morgen betrachten werden, jedenfalls ausführlich. 5. Mose 17, von Vers 14 an, da wird beschrieben, wie Israel ein Gesetz bekommt für den König, den sie mal haben würden. Gott sah das ja voraus, dass Israel mal einen König begehren würde. Und hier bekommt das Volk durch Mose ein Gesetz für den König. Das war ja der Leiter Israels, der Führer. Und da wird gesagt, 5. Mose 17, Vers 14, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Und jetzt werden drei Kriterien genannt, drei Dinge, die der Leiter Israels unbedingt vermeiden sollte. Das erste, in Vers 16, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, mit anderen Worten, Vorsicht im Umgang mit der Macht. Viele Pferde hieß damals Macht. Macht kann Menschen für Gott blind machen, sogar in der eigenen Gemeinde gibt es hin und wieder Vorfälle, wo Leiter Macht falsch verstehen, überhaupt ihren Dienst falsch verstehen, nicht als dienende Leiterschaft, sondern als Herrschende und Macht ausüben. Und das wird hier angemahnt. Der Leiter soll vorsichtig sein mit der Macht. Und dann das nächste, was zu meiden ist, Vers 17, da heißt es, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Ich nenne es mal so, Vorsicht mit außerehelicher Sexualität, nicht viele Frauen. Wenn wir mal ganz kurz an Salomo denken, nicht viele Pferde. 12.000 Pferde hatte er, 1. Könige 5, Vers 6. Nicht viele Frauen, 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Eklatante Verletzung dieser Gebote, die gerade für den König Israels gegeben waren. Und dann wird noch ein drittes gesagt im Vers 17, auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen, also Vorsicht mit einer materiellen Gesinnung. Nicht viel Silber und Gold. Drei Bereiche, wo Leiter zu allen Zeiten, aber auch jeder Christ ein Stück weit, aufpassen muss, das sind gefährliche Gebiete. Und interessant ist vor diesem Hintergrund eine Untersuchung von einem amerikanischen Bruder, Howard Hendricks ist sein Name. Er hat das Buch geschrieben, Bibellesen mit Gewinn, das vielleicht manche von euch kennen. Er hat in den USA eine Untersuchung durchgeführt, an der 2000 christliche Leiter teilgenommen haben. Das waren also Älteste, das waren Pastoren, das waren Missionare, das waren Leiter von christlichen Missionswerken. 2000 Männer, und nach einem Zeitraum von 2 Jahren waren leider 246 von ihnen gefallen. Mehr als 10%. Und zwar allesamt wegen Frauen. Liebe Brüder, wir sagen das jetzt nicht, um uns irgendwie über diese Männer zu erheben. Wir kennen sie ja nicht. Wir hoffen, dass sie alle wieder zurechtgekommen sind durch Buße und Seelsorge. Und wir hoffen auch, dass wir unsere eigenen Herzen kennen und wissen, wie gefährlich dieses Gebiet ist. Ich sage es aus einem anderen Grund, ihr werdet es gleich sehen. Hendricks forschte nämlich weiter nach den Ursachen und dann stellte er fest, diese Männer waren sehr verschieden, wie eben Männer verschieden sein können. Aber drei Dinge fand er heraus in dieser gründlichen Untersuchung, die waren bei allen 246 Männern gleich, die gefallen waren. Und das ist jetzt sehr interessant. Alle 246 hatten einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht praktiziert. Mädchen oder Frauen abends nach Hause gefahren und noch eine Stunde lang mit ihnen im Auto sitzen geblieben und geplaudert. So hat das angefangen. Ein zu lockerer Umgang mit dem anderen Geschlecht. Alle 246 hatten die Einstellung vorher: Mir kann das nicht passieren. Mit anderen Worten, Hochmut kommt vor dem Fall, sagt die Bibel. Und jetzt das Entscheidende. Alle 246 mussten einräumen, dass sie schon eine geraume Zeit keine fruchtbare stille Zeit mehr gehabt hatten. Mit anderen Worten, ihren eigenen Weinberg nicht gehütet hatten. Genau davon reden wir gerade. Vom Hüten des eigenen Weinbergs. Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, das Abgleiten, das kommt nicht von heute auf morgen, das kommt nicht wie ein Naturereignis über einen Mann oder eine Frau, die im Dienst und im Leben mit dem Herrn stehen. Das ist ein Abrutschen, ein Abgleiten, ein millimeterweises. Da gebraucht der Herr, der Feind, die Salamitaktik. Und so könnte es sein, dass man unbemerkt die Voraussetzung schafft für so einen fürchterlichen Fall. Interessant ist, dass es eine große Gefahr gibt für alle Christen. Jeder Christ auf dieser Erde seit 2000 Jahren ist in der Gefahr, dass ihn der Feind in ein Doppelleben hineinzieht. Ein Doppelleben. Das ist nicht nur ein Problem bei Teenagern, die eine Zeit lang vielleicht auf beiden Seiten hinken, weil sie noch nicht so stark sind in ihrer Persönlichkeit und sich auch in ihrer Schule, in ihrer Klasse, am Arbeitsplatz, in der Ausbildung, in der Lehre oder wo immer ganz eindeutig und profiliert auf die Seite Jesu stellen können und so eine Zeit lang ein Doppelleben führen und auf beiden Seiten hinken. Ich weiß genau, von was ich spreche. So ging es mir eine Zeit lang in meiner Teenagerzeit. Es ist eine Gefahr für alle Christen. Ein Doppelleben. Das heißt, dass man auf der einen Seite in der Gemeinde der fromme Bruder ist, die fromme Schwester, die alle schätzen, der wunderbare Gebete sprechen kann und mitarbeitet und dies und das tut und das alles auch ehrlich und aufrichtig. Aber auf der anderen Seite ist da die dunkle Seite des Mondes. Da ist diese Schattenseite im Leben, da sind diese heimlichen Kämpfe, die wir alle irgendwo haben an einem Stück. Aber es gibt Menschen, die werden auf einem Gebiet in ein Doppelleben gezogen. Das heißt, sie wissen genau, da ist eine Sache in ihrem Leben, die ist nicht in Ordnung, die kann niemals vor Gott recht sein und wird es niemals sein. Und sie pflegen sie aber, sie brechen nicht mit dieser Sache. Der Feind hat da einen Zugang in ihr Leben. Das meine ich jetzt mit Doppelleben. Und da müssen wir alle wachsam sein, müssen wir uns auch heute wirklich vom Herrn sagen lassen, wenn es da so einen Punkt gibt oder ein Gebiet in meinem Leben. Das muss nicht Sexualität sein. Das kann was ganz anderes sein. Das kann Stolz sein. Das kann auch materielle Dinge sein, die mich so gefangen genommen haben, dass ich sogar bereit bin, krumme Wege zu gehen, um irgendwie mehr Geld zu kriegen. Oder solche Dinge, wo der Feind einen Brückenkopf haben kann in unser Leben. Und jetzt hört mal vor diesem Hintergrund, was der König, der Leiter Israels, wir sind immer noch in 5. Mose 17, was er unbedingt tun sollte. 5. Mose 17, Vers 18 und 19 wollen wir noch lesen. Da heißt es, und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Er sollte also die 5 Bücher Mose sich abschreiben lassen, die damalige Bibel, mehr gab es noch nicht wohl in so zusammenhängender Form. Und er sollte darin täglich lesen, Vers 19. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Also ihr seht, täglich auf die Stimme des Herrn hören, natürlich in seinem Wort, nicht irgendwie. Die Stimme des Herrn, die hören wir nicht unbedingt bei einem Waldspaziergang, ja, sondern indem wir Gemeinschaft haben mit ihm, indem wir sein Wort lesen, darüber nachdenken und so kann er zu uns reden. Ich weiß, Gott kann auch auf andere Weise reden, aber zuerst und vor allen Dingen redet er durch sein Wort. Das wollen wir ganz deutlich sagen. Und ich bitte euch, lasst euch das von niemandem madig machen, der sagt, ach komm, jeden Tag die Bibel lesen, das ist doch gesetzlich, und jeden Tag beten, das ist doch gesetzlich, und jeden Sonntag in die Gemeinde gehen, ist doch gesetzlich. Ich habe solche Töne schon gehört aus dem Mund von Christen oder Scheinchristen oder was es immer war. Ja? John Stott, mit dem ich nicht in allen Dingen übereinstimme, das dürft ihr mir schon glauben, aber John Stott in England, der hat einmal gesagt, ich fürchte, das meistgekaufte Buch ist leider auch das am meisten vernachlässigte. Wahrscheinlich gibt es Zehntausende von Leuten, die zwar die Bibel kaufen, sie aber so gut wie nie lesen. Sogar in den evangelikalen Gemeinden, fährt er fort, ist im Bereich Bibelwissen gähnende Leere. Nur wenige haben die eingeübte Gewohnheit, täglich die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Wollen wir da mal einen Augenblick stehen bleiben? Nur wenige haben die eingeübte Gewohnheit, täglich die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Übrigens, wenn ich hier von stille Zeit spreche, meine ich nicht so was Technisches, so wo man die Uhr hinlegt, oh, jetzt muss ich 10 Minuten lesen und dann noch eine Viertelstunde beten, ja, sondern das ist etwas sehr Dynamisches, etwas sehr Lebendiges, das geht rauf und runter, das ist auch Schwankungen unterworfen, das geht auch durch Höhen und Tiefen, das geht durch Durchstrecken und Wüstenzeiten hindurch, das weiß ich wohl. Aber ich hatte einen alten Lehrer, der gesagt hat, Christsein ist sowieso nicht Gleichstrom, Christsein ist Wechselstrom. Er wollte damit sagen, es geht auf und ab, aber Hauptsache, da ist Spannung da, Hauptsache der Strom fließt. Und so muss es in unserem Leben sein. Da muss Spannung sein, da muss die Verbindung sein, dass der Strom fließen kann. Und wenn es auch auf und ab geht, das hängt ja schon davon ab, wo man liest. Ob man sich gerade durch das 3. Buch Mose liest und quält, was aber ganz großartige Wahrheiten hat. Nur entdecken wir sie vielleicht nicht immer gleich beim ersten Lesen. Oder ob man den Römerbrief liest, wo einen schier jedes Wort und jeder Satz des Paulus anspricht. Es hängt auch davon ab, wann man abends zu Bett gegangen ist. Es gibt ja die Nachtschwärmer und Nachteulen, die könnten um 10 oder halb 11 schlafen gehen, aber sie trödeln noch bis 1 Uhr, halb 2 irgendwie rum und dann sollen sie am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen. Ja, dann ist klar, dass es dann heißt, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Ja? Und dann geht es nicht weiter. Das ist ganz klar. Brüder und Schwestern, der alte Evangelist Krupka pflegte zu sagen, nach 22 Uhr weicht der Heilige Geist. Und ich fürchte, auch wenn das nicht in der Bibel steht, er hatte ein großes Stück weit recht damit. Auch diese Sitzungen, die bis Mitternacht und länger gehen, da kommt nicht mehr viel raus, glaubt's mir. Gott hat uns so geschaffen, dass wir am Tag arbeiten sollen und nachts ruhen. Das ist das Normale. Und darum geht rechtzeitig schlafen und dann steht lieber früh auf. Das kann man einüben. Von Natur aus würde mir das auch nicht unbedingt liegen. Aber ich habe es eingeübt, früh aufzustehen und am Morgen meine Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Geoffrey Thomas schreibt in seinem Buch Reading the Bible, diese Dinge sind alle zitiert in dem wunderbaren Ältestenkurs von Alexander Strauch über biblische Ältestenschaft. Da schreibt er, du musst eifersüchtig über die Zeit wachen, die dir am besten passt und in der deine Gedanken frei vom lauten Alltag sind. Diese Zeit wird oft angegriffen werden und wir opfern sie unter Druck leider fast automatisch. Ist doch so, ja? Wo kürzen wir zuerst? Bei der Stille. Aber er fährt fort, Schwachheit in diesem Bereich bedeutet Schwachheit in allem und umgekehrt, und die Selbstverleugnung, die du für deine tägliche stille Zeit benötigst, um deinen Weinberg zu hüten, bleibt eine andauernde Pflicht für jeden Christen. Darf ich an dieser Stelle ganz persönlich fragen, trifft das, was ich bisher gesagt habe, ohne dass ich es beabsichtigt habe, jemanden unter uns? Geht es jemanden so, dass er vielleicht merkt, wenn er heute mal Zwischenbilanz sieht, in letzter Zeit ging es so turbulent zu in meinem Leben. Da waren Prüfungen, ist ein Baby in die Familie gekommen, Hausbau, Umzug, berufliche Fortbildung. Ich weiß, wie turbulent das Leben ist, aber verfall bitte ja nicht dem Trugschluss und denke, wenn ich das geschafft habe, dann wird's ruhiger. Nach dem Abitur, nach dem Studium, nach der Ausbildung, dann wird's ruhiger. Es wird nicht ruhiger im Leben. Du musst es so früh wie möglich einüben und es braucht eine gewisse Selbstverleugnung. Davon hört man heute nicht mehr viel. Heute hört man natürlich viel von Selbstliebe, Selbstannahme, Selbst. Aber hier steht von Selbstverleugnung in der Bibel. Was ist das? Man muss das heute definieren. Selbstverleugnung ist eine Verhaltens- oder Handlungsweise gegen eigene Gefühle, eigene Wünsche und persönliche Bedürfnisse zugunsten einer anderen Person oder Angelegenheit. In diesem Fall zugunsten des Herrn. Mich hat schon manchmal die Frage Jesu Christi beschämt an seine Jünger. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Schon manches Mal musste ich beschämt sagen, nein Herr, ich bringe es oft nicht fertig, eine Stunde mit dir zu wachen, am Morgen zum Beispiel. Das ist Selbstverleugnung. Warum ist eine tägliche stille Zeit so wichtig? Warum? Damit Gott durch sein Wort täglich zu mir reden kann. Ich weiß, manchmal höre ich seine Stimme nicht. Manchmal habe ich gelesen und klappe die Bibel zu und scheinbar hat mich nichts erreicht. Man ist nicht immer in dieser inneren Stille, um Gott wirklich reden zu hören durch sein Wort. Aber ich möchte ihm die Möglichkeit geben, dass er täglich zu mir reden kann. Und vor kurzem dachte ich nach über 2. Korinther 8. Das ist erst einige Wochen her. Und da wurde mir dieser Vers wichtig, den wir da in Vers 5 finden. Da heißt es, dass die mazedonischen Christen sich selbst zuerst dem Herrn gaben, bevor sie dann auch noch, diese bettelarmen Christen, auch noch eine Sammlung zusammenlegten für die Christen in Judäa. Ja? Aber da sagt Paulus, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Und da musste ich nachdenken, ja, wann geschieht das? Wann gebe ich mich selbst zuerst dem Herrn? Natürlich, einmal grundsätzlich, wenn ich mein Leben ihm ausliefere. Aber ich glaube, das darf sich täglich neu vollziehen, morgens, wo ich meinen Willen und meine Wünsche und alles, was in mir ist, wieder neu unter das Kreuz Christi lege und sage, Herr, ich will dir gehören an diesem Tag. Lebe du dein Leben durch mich und ziehe andere Menschen zu dir, habe ich von William MacDonald gelernt. Ja? Das bete ich oft am Morgen. Lebe du dein Leben durch mich und ziehe andere Menschen zu dir. Und nun darf ich in einem zweiten, noch viel praktischeren Teil euch ein bisschen zeugnishaft sagen, was mir in den letzten 25 Jahren geholfen hat, meinen persönlichen Weinberg zu hüten. Ich sage das zeugnishaft. Das sind jetzt nur Beispiele, wie Uwe richtig auf dem Handout vermerkt hat. Das müsst ihr nicht genauso machen. Das müsst ihr nicht kopieren. Aber ich wünschte, dass wir es alle kapieren. Wir müssen es irgendwie praktisch werden lassen, wie wir unseren Weinberg hüten können. Und der erste Grundsatz heißt, kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott. Ich war zum Glauben gekommen, nach langen Kämpfen zum Licht durchgedrungen, während meiner Bundeswehrzeit 1980, in der Silvesternacht 79-80. Und wenige Wochen später wurde mir klar beim Lesen im Wort, ich weiß noch die Stelle, ich saß auf einem Hochsitz am Wald und da las ich meine Bibel und da wurde mir das klar. Keinen Tag meines Lebens mehr möchte ich ohne Stille vor Gott sein. Ich hatte lange genug ohne Bibel gelebt und da wurde mir klar, jetzt, von jetzt ab, möchte ich jeden Tag meine Bibel lesen. So, inzwischen sind über 25 Jahre vergangen, ein Vierteljahrhundert. Ich habe in der Zeit viel falsch gemacht, glaubt mir. Ich habe oft versagt. Ein paar Mal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt. Aber eines darf ich euch dankbar bezeugen. Es hat in diesen 25 Jahren keinen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht meine Bibel gelesen hätte. Es ging auf und ab, das wisst ihr schon, ja? Aber ich habe jeden Tag meine Bibel gelesen und darüber nachgedacht und ich möchte es mit Gottes Hilfe weiterhin tun. Ich lag nicht auf der Intensivstation, wo ich nicht hätte lesen können. Ich war nicht im Gefängnis, wo man mir die Bibel weggenommen hätte. Ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen und das habe ich auch getan und möchte es weiter tun. Ihr alle habt von Hudson Taylor gehört und von ihm gelesen, hoffentlich auch. Hudson Taylor ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung, das müssen wir schon sagen. Eine Lichtgestalt am Zenit, ja. hat eine landeskirchliche Gemeinschaft zu Hause. Mein Großvater hat eine solche Gemeinschaft gegründet. Ich komme also aus Landeskirche und Pietismus ursprünglich. Musste mich erst langsam durch all die Dinge durcharbeiten, auch mit der Tauffrage und Kirchenaustritt und all diese Sachen. Das ging alles bei mir sehr langsam, aber Gott hat Geduld gehabt und ich bin dankbar auch für diese Zeit, als ich im Pietismus sein durfte, habe auch von dort viel gelernt. Und so lernte ich mal in einer Versammlung, wo ich zu predigen hatte mit 29 Jahren, einen Bruder kennen, der als 100-Jähriger das Klavier spielte. Sebastian, wenn du mit 100 das Klavier noch spielst, dann bist du alt geworden, ja? Und dieser Bruder, der 100-jährige alte Missionsarzt Dr. Ernst Witt, der da in die Tasten reinlangte, der hatte als junger Arzt noch 2 Jahre lang mit Hudson Taylor zusammengearbeitet. Jetzt könnt ihr ganz stolz sein. Jetzt kennt ihr jemanden, der noch jemand kannte, der Hudson Taylor kannte. Ja? Aber das nur so nebenbei. Hudson Taylor wurde am Ende seines Lebens gefragt, was war für dich das Schwerste in all den Jahren der Missionsarbeit in China? Einmal haben die Chinesen ihm alles angezündet. Er hat seine Frau verloren, er hat ein Kind verloren, er hat viel Schweres erlebt. Und dann sagte er diesen Satz. Das Schwerste für mich war, an einem persönlichen, fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben, sagte der große Hudson Taylor. Das hat mich getröstet, ihr lieben Geschwister. Das heißt, auch für ihn war es nicht leicht, nicht nur mal so gerade die Bibel lesen, sondern er spricht von einem fortlaufenden Bibelstudium. Das war schwer für ihn. Manchmal hat er nur 2 Stunden Schlaf gehabt in der Nacht und dann stand er wieder auf, weil schon wieder Scharen um sein Haus standen, die Hilfe brauchten. Aber er hat versucht, an einem fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich. Und wir sollten es wollen und wirklich danach ausstrecken. Es ist für unser geistliches Wachstum eminent wichtig. Es ist unverzichtbar, an einem fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Der zweite Grundsatz heißt, tägliche Gebetsgemeinschaft oder TEN mit meinem Ehepartner. Das gilt natürlich jetzt für die Verheirateten in Besonderheit. Aber diejenigen unter uns, die noch nicht oder nicht mehr verheiratet sind, die können diesen Grundsatz auch leben, indem sie sich einmal in der Woche mit jemandem treffen, Bruder mit Bruder, Schwester mit Schwester und Austausch haben über das, was sie im Wort gelesen haben, zusammen beten, sich Rechenschaft geben über bestimmte Dinge. Das ist sehr wichtig für das persönliche geistliche Wachstum. Aber diejenigen unter uns, die verheiratet sind, und das dürfte doch die große Mehrzahl sein, lasst uns das neu schätzen, was das für ein Vorrecht ist, jeden Tag zusammen beten zu können in der Ehe. Aber seien wir ehrlich, liebe Geschwister, liebe Ehepaare. Ich weiß, ich komme sehr viel herum, ich habe mit vielen Ehepaaren geredet, die mir gesagt haben, ja, als wir verheiratet waren am Anfang, da ging das irgendwie, da haben wir das praktiziert und dann ist irgendwann der Faden abgerissen. Und jetzt machen wir es nicht mehr. Wir machen alles zusammen, auch die intimsten Dinge, aber zusammen beten. Nur noch Tischgebete mit den Kindern. Und jeder betet für sich. Liebe, liebe Brüder und Schwestern, bitte, seht das wieder neu, wie wichtig das ist für den eigenen Weinberg, mit dem Ehepartner zusammen zu beten, sich gegenseitig ins Herz zu schauen. Möglichst am Morgen und am Abend machen das meine Frau und ich. Wenn ich unterwegs bin, oft auch übers Telefon beten wir zusammen. Das soll sich wie eine Klammer um den Tag ziehen. Aber einmal am Tag muss es möglich sein, dass ihr zusammen betet. Das muss möglich sein. Und ich fürchte, auch hier im Raum sind einige Schwestern, die sich das sehnlichst wünschten, wenn ihre Männer das wieder anfangen würden. Jetzt müsst ihr euren Mann nicht angucken, das ist peinlich. Macht das nicht, ja? Aber ich weiß es, dass es sich einige sehr wünschen würden und vielleicht sind auch einige Brüder hier, die es sich von ihrer Ehefrau wünschen würden. Das will ich auch dazu sagen. Es steht auch so in der Schrift, Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 7, dass das gemeinsame Gebet nicht gehindert werden soll. 1. Petrus 3, 7. Es soll nicht gehindert werden. Bitte, pflegt es. Nehmt den Faden wieder auf. Wenn Sand ins Getriebe gekommen ist, entfernt ihn. Betet wieder zusammen und lasst mich da noch etwas sehr Ernstes sagen, Brüder. Ich glaube, ganz schlimm ist, wenn Brüder in der Versammlung aufstehen und die ganze Gemeinde im Gebet leiten Und zu Hause haben sie schon jahrelang nicht mehr mit ihrer Ehefrau gebetet. Ich glaube, so etwas ist vor Gott ein Gräuel. Macht das nicht. Sondern geistliches Wachstum fängt immer im Innersten an. Meine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Und dann geht das über die Ehe und Familie und dann auch in die Gemeinde. Bitte, nehmt den Faden wieder auf. Nehmt es euch vor, schreibt es euch auf und redet darüber und sagt, liebe Ehefrau, von heute an beten wir wieder zusammen. Ich bin der Mann und der geistliche Führer in unserer Ehe. Ich bin das Haupt und ich möchte wieder neu diese Verantwortung wahrnehmen. Dritter Grundsatz, regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Keine Sorge, ich will euch jetzt keinen Ehevortrag halten, aber ihr wisst, Kommunikation ist A und O in einer funktionierenden Ehe. Das ist wirklich das Zentrum. Wenn es hier nicht stimmt, dann können aus den kleinsten Mücken Riesenelefanten werden, die die Ehe gefährden. Und dann gibt es andere, die haben wirklich dicke Hämmer in ihrer Ehe, aber sie haben eine gute Kommunikation und das klappt wunderbar. Und die Ehe wird nicht dadurch berührt und gefährdet. Ja, jetzt haben wir mal hier ein Problemgebiet, nämlich für Schwestern ist das normalerweise kein Problem, Kommunikation zu pflegen. Das werden wir nachher in den Pausen sehen, ja? Ja, ihr lieben Schwestern, wisst ihr, dass neueste wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden haben, dass sogar schon weibliche Embryos im Mutterleib den Kiefer 2/3 mal mehr bewegen als männliche? Ich habe nicht gesagt, dass das immer so bleibt. Ja, aber das ist so und darum ist da eigentlich gar kein Problem. Und bei uns Männern ist ja so, ihr Brüder, ihr müsst nicht so ernst reinschauen, das ist wirklich auch mal zum Lachen gedacht. Wir Männer, vor der Ehe können wir reden, da sprudelt es wie die Dichter und Denker, ja, wenn wir im Mondschein spazieren gehen. Aber dann sind wir kaum verheiratet, werden wir schon stiller. Und nach 10 Jahren Ehe sind manche Männer so stumm wie die Fische geworden im Aquarium. Kommt höchstens noch, ist das Essen schon fertig und ist die Zeitung schon da, ja. Vielmehr kommt nicht mehr und dann leiden eure Ehefrauen. Die wünschen sich Kommunikation, die sind so geschaffen von Gott, die brauchen das. Und wenn du sagst, ich brauche das nicht, mein Computer reicht mir, da kommuniziere ich immer mit, ja. Und das ist zu wenig. Dann geht deine Schwester leer aus, deine Ehefrau, und dann kann das sogar eine große Gefahr werden. Für euch beide. Das kann eine große Gefahr werden. Weißt du, Schwestern brauchen Kommunikation. Und wenn die Ehemänner das nicht geben, dann ist da irgend so ein Frauenflüsterer auf einmal. Es gibt nicht nur Pferdeflüsterer, es gibt so Frauenflüsterer. Und die können so ganz charmant mit Schwestern reden. Und dann ist da so ein Arbeitskollege oder irgend so einer, so Nachbar. Und dann ist die Frau an der Stelle ganz gefährdet. Und bei uns gibt es andere Dinge, wo wir gefährdet sind. Dann wird uns auf einmal Literatur zur Anfechtung und Filme und DVD und Video und Internet und all diese Dinge werden uns auf einmal zur Gefahr und wir merken gar nicht, hier wäre eine ganz, ganz große Schutzmauer. Wenn die beiden zusammen beten, wenn sie regelmäßige, gute Kommunikation miteinander haben, das ist der beste Schutz für all diese Dinge. Es muss nicht immer gleich Ehebruch sein, wie bei den 246 Männern. Es können auch solche Dinge zur Gefahr werden. Das wollen wir doch ehrlich zugeben. Und darum regelmäßige, bewusste Kommunikation. Auch eine offene, bewusste Beziehung mit den Kindern ist wichtig. Dass wir ganz gleich, ob wir ein Kind haben oder 2, 3, 4, 5 oder noch mehr, ich weiß, je mehr man hat, desto schwerer ist es auch, mit dem Kind alleine Zeit zu verbringen. Aber wir haben nun nur diese beiden. Und es wurde mir wichtig, auch als Vater jedes der beiden mal eine Zeit alleine zu haben. Mit Benjamin spiele ich, wenn es irgendwie geht, jeden Tag Schach. Natürlich, da schweigen wir auch oft beim Schach, ja. Aber immer wieder kommen wir auch ins Gespräch dann mit Amelie. Da müssen wir mal einen Hund ausborgen beim Nachbarn und einen Hund spazieren führen oder so. Aber Zeit mit ihnen alleine oder ich gehe Eis essen mit ihnen und versuche mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen eine offene Beziehung. Wir haben jeden Sonntagabend einen Familienabend, wo wir zusammensitzen als Familie und dann essen wir erst zusammen und dann reden wir miteinander. Dann haben wir eine Bibelarbeit, wir lesen gerade durch die Samuel-Bücher. Jeden Sonntagabend als Familie. Und dann spielen wir auch zusammen. Skippo und Uno und andere Spiele, wo es auch lustig hergeht. Und manchmal schauen wir auch einen Film oder irgendetwas anderes. Also bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Ihr lieben Eltern, wir haben sie doch nicht mehr lange. Wir haben sie doch nur noch die wenigen Jahre. Und glaub mir, es hat noch nie einen Vater gegeben, der auf dem Sterbebett lag und gesagt hätte, ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht oder in der Werkstatt. Ja? Das wird es nicht geben, sondern nutzt doch die wenigen Jahre noch, um ihnen Wichtiges mitzugeben in ihr Leben. Fünfter Grundsatz für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Das wird jetzt einigen von uns überhaupt nicht schwerfallen. Dem muss man vielleicht eher sagen, übertreibt das nicht mit der sportlichen Betätigung. Ja, muss ja nicht immer gleich 250 Kilometer Rad fahren oder stundenlang durch den Wald laufen. Alles mit Maß und Ziel für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Über meinem Schreibtisch hing viele Jahre lang ein böser Satz von einer Schweizerin. Ich kenne sie nicht, ja, aber die hat so Fitnessbücher geschrieben. Und da stand in einem der Satz, wenn wir jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren wollen, werden wir später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Oh, ist das ein gemeiner Satz. Ich weiß, dass der auch nur zur Hälfte stimmt. Es gibt Krankheiten, die können wir nicht verhindern. Die kommen irgendwann. Die sind manchmal in unserem Erbgut schon drin. Aber es gibt die sogenannten Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten durch zu schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung. Und da könnten wir etwas tun, das muss ich mir auch selber sagen. Das ist einer der Punkte, wo ich am meisten wirklich kämpfen muss, dass ich Ausgleich habe, dass ich auch mal eine Zeitung lese und auch mal ein anderes Buch, nicht nur irgendwelche hochtheologischen oder sonstigen apologetischen Bücher, sondern mal ein anderes Buch, habe ich mir mal Generation Golf gekauft oder so etwas, um mal zu lesen, was hier gerade Sache ist in Deutschland, ja, und auch die sportliche Betätigung. Muss an der Stelle wieder ernst werden, liebe Geschwister. Es gab einen Mann, einen Missionar namens Murray McChain, ein schottischer Missionar. Er lag mit 29 Jahren auf dem Sterbebett. Und es war aus mit ihm. Und er erkannte das und dann sagte er folgenden zentnerschweren Satz. Gott hat mir ein Pferd gegeben, aber ich habe es zugrunde geritten. Er hatte erkannt, dass seine Lebenszeit doch für mehr als 29 Jahre hätte eigentlich sein sollen und seine Lebenskraft für mehr Jahre hätte reichen sollen. Aber er hatte die Kerze an beiden Enden angezündet. Und dann brennt sie schneller. Das ist klar. Und das kann man auch mit seinem Leben machen. Man kann Tag und Nacht arbeiten. Man kann 7 Tage in der Woche arbeiten. Aber man wird den Tribut zollen. Das wird nur eine Zeit lang gehen. Und dann kommt der Herzinfarkt oder irgendetwas. Ich habe da auch Respekt vor, ja, weil ich in den letzten 25 Jahren nicht auf der faulen Haut gelegen bin, ganz sicher nicht. Aber ich muss es lernen, auch für Ausgleich und sportliche Betätigung zu sorgen. Darum haben wir einen Ruhetag. Montags ist bei uns Ruhetag. Da kann anrufen, wer will. Sebastian weiß das und Beate, ja. Da ist der Anrufbeantworter dran bei uns und wir brauchen diese Zeit. Auch wenn da jemand drüber spottet manchmal und auf den Anrufbeantworter spricht, naja, wenn ihr euch dann lang genug ausgeruht habt, dann kannst du mich ja morgen mal zurückrufen, ja. Ja, das mache ich dann auch, aber ich halte es trotzdem. 6. Grundsatz, letzter. Dienstzusagen nur nach Prinzipien. Keine Sorge, jetzt kenne ich wieder viele Fenster auf, ja. Ich will nur sagen, man muss nicht alle Dinge tun, um die man angefragt wird. Man muss auch lernen, an der richtigen Stelle Nein zu sagen. Und das ist für mich auch wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Ich bin ehrlich gesagt ein sehr gutmütiger Mensch. Das sage ich nicht als Stärke, das sage ich eine meiner größten Schwächen. Ja. Ich kann sehr, sehr schwer Nein sagen. Auch so ein bisschen österreichisches Blut irgendwie durch die Vorfahren oder so. Ja. Kann einfach nicht Nein sagen, ist der Grund, warum ich heute hier bin übrigens. Ja. Aber ich muss lernen, auch an der richtigen Stelle einmal Nein zu sagen. Fällt mir wirklich schwer, wenn irgendein Bruder fragt, ach, könntest du nicht in 4 Monaten noch mit uns auf die Gemeindefreizeit kommen? Dann sage ich meistens, weißt du, eigentlich, das geht nicht. Aber wenn du gar niemand anderen findest, dann darfst du noch mal anrufen, ja? Und manche machen das dann tatsächlich und dann komme ich ins Rotieren. Aber ich muss das lernen, zum Beispiel, stimmt der Rahmen der Veranstaltung, wo ich hin eingeladen werde? Entspricht das meinem Gabenschwerpunkt? Kann ich das tun, ohne dass andere Bereiche darunter leiden? Ehrlich gesagt, ich bin noch immer zu gutmütig, deswegen ist mein Kalender vielleicht auch zu voll. Ich muss lernen, das Wörtchen Nein ist das zeitsparendste Wort, das es überhaupt gibt. Und auch du musst nicht alles tun, auch nicht in deiner Gemeinde, wo du herkommst. Du musst an der richtigen Stelle Ja und an der richtigen Nein sagen lernen. Das müssen wir alle. Und das gehört zu unserem persönlichen Weinberg. Lasst uns zum Schluss kommen. Wir sind ausgegangen von diesem Vers. Meine Mutters Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ihr habt vielleicht gedacht, gibt es nicht schönere Verse in der Bibel? Muss er über diesen Vers aus dem Hohelied da reden? Gut, vielleicht habt ihr es jetzt verstanden, warum mir dieser Vers so wichtig ist. Der ist, ich kann euch gar nicht sagen, wie zentral der geworden ist für mein Leben. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, sagt die Schulamit. Und ich bin bewusst sehr persönlich, sehr seelsorgerlich, aber auch sehr praktisch, hoffe ich, an das Thema rangegangen. Ich denke, dass die meisten, die hier sind, Dienst tun in den Versammlungen, wo ihr herkommt, vielleicht auch in sehr jungen Gemeinden. Und ich sage noch einmal, das ist ein großes Vorrecht. Spurgeon sagte einmal, Herr, das ist mein größtes Vorrecht, dass du mir erlaubt hast, dir zu dienen. Das ist so ein Vorrecht. Aber liebe Brüder und Schwestern, lasst uns trotz allem Dienst und bei allem Dienst nicht unseren persönlichen Weinberg vernachlässigen. Ihr Lehre ist schlimm. Wir warnen auch zu Recht vor ihr Lehre. Aber ihr Leben ist genauso schlimm. Und wenn es zu ihr Leben gekommen ist, wenn wir merken, wenn wir ahnen, wenn wir fürchten müssen, mein Weinberg hat gelitten, mein eigener Weinberg, meine Zeit der Stille mit dem Herrn. Die anderen haben es nicht gesehen. Aber mein Herr und ich, wir wissen es, die Zeit ist zu kurz gekommen, die Stille ist nur noch selten, nur noch oberflächlich. Und andere Dinge haben vielleicht sogar schon sich am Horizont gezeigt, Gefahren sind heraufgezogen. Bitte, ich wünschte euch, dass ihr Mut hättet, darüber zu reden, auch mal jetzt in den Gesprächen, in den Pausen oder wann immer, sich in eine Ecke zurückziehen, darüber zu reden, darüber zu beten, Seelsorge zu suchen oder, wenn wir das nicht so hochtrabend nennen wollen, einfach mit einem Bruder, mit einer Schwester darüber zu sprechen. Der Herr hat gesagt, dass er einen glimmenden Docht wieder zu einer hellen Flamme machen möchte. Und ich glaube, das gilt auch für diesen Bereich unseres Lebens. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Am Ende des Hohenliedes finden wir eine andere Aussage. Ihr könnt ja mal mit dem Hohenlied anfangen und studiert einmal das Hohelied im Blick auf den Weinberg. Da sind einige interessante Aussagen drin, die ich jetzt hier nicht behandeln konnte. Meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir, sagt die Schulamit am Ende. Merkt ihr? Sie beginnt mit dem Bekenntnis, meinen Weinberg habe ich nicht gehütet. Aber am Ende sagt sie, Kapitel 8, Vers 12, wenn ihr eine wortgetreue Übersetzung verwendet, was ihr hoffentlich alle tut, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Das soll hängen bleiben bei uns. Das wollen wir mitnehmen und wollen so wirklich unseren Weinberg pflegen. Es wird ganz entscheidend sich auswirken auf unser persönliches Wachstum. Uwe, du erlaubst mir noch eine Minute? Ja? Gleich kommt die Pause, liebe Geschwister. Aber ich möchte euch ganz, ganz herzlich auf zwei Büchertische aufmerksam machen. Zuerst auf den großen, breit gefächerten Büchertisch von Markus Finkel und seinem Mitarbeiter Bernhard aus München. Bücher für Christen macht hier schon seit vielen Jahren die Büchertischarbeit, machen hier die Knochenarbeit. Und darum, das sage ich in aller Aufrichtigkeit, geht zuerst zu diesem Büchertisch und was ihr dort nicht findet, das dürft ihr dann bei meinem wegnehmen. Ja? Ich habe auch einen kleinen Reisebüchertisch mitgebracht, das sind nur wenige Sachen, ausgewählte Sachen. Geht zuerst zu Uwe, Markus, ja, früher war das Uwe. Geht zu Markus und schaut dort und wenn ihr das dort nicht findet, könnt ihr bei dem anderen gucken, die stehen ganz nah zusammen. Und ich will euch sagen, warum ich Bücher mitgebracht habe. Ich möchte mithelfen, dass wertvolle geistliche Literatur gelesen wird. Es wird zu wenig gelesen, wir gucken zu viel in die viereckigen Kisten. Und wenn gelesen wird, oft zu oberflächlich. Ich unterstütze ganz bewusst die Verlage CLV, CVD und Bethanien. Ihr werdet schon wissen, was diese Abkürzungen bedeuten. Ich unterstütze auch mit dieser Büchertischarbeit die Rumänienarbeit von Ethos Open Hands, Bruno Schwengeler. Ganz hervorragende Arbeit. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann hilft dieser Teil des Erlöses auch mit, unseren Dienst als Familie zu ermöglichen. Das ist der Grund, warum ich Bücher mitgebracht habe. Jetzt will ich euch auf ein paar hinweisen. Ich halte sie nur einfach hin, ihr könnt sie selber draußen anschauen. Wir haben über Bibellesen mit Gewinn gesprochen. Wie schaffen wir es, unseren Weinberg zu hüten, an einem fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben? Es gibt einfach kein besseres Buch, um Bibelstudium zu erlernen, um auch da voranzukommen, als dieses Buch. Ich kenne kein besseres, Bibellesen mit Gewinn von Howard Hendricks. Das ist dieser Mann, der diese Untersuchung durchgeführt hatte, ja, mit den christlichen Leitern. Und das ist die MacArthur Studienbibel, die haben wahrscheinlich schon viele von euch. Es ist eine Studienbibel, die jeden Vers auslegt. Ich bin nicht mit jedem Vers einverstanden. Schreib du mal eine Studienbibel über jeden Vers, dann werde ich gucken, ob ich mit dir einverstanden bin, ja. Ich bin nicht mit jedem einverstanden, aber ich lese sie seit 5 Jahren in Englisch fast jeden Tag. Ich habe so viel daraus gelernt, wirklich. Mir sind reihenweise die Kronleuchter aufgegangen über viele Verse, die mir verborgen waren. Ich schätze sie außerordentlich. Das hat mir geholfen zu meinem persönlichen Wachstum und hilft mir weiter. Ich habe sie noch nicht durch. Also ich weiß, eine Studienbibel kauft man nicht alle Tage. Aber Muttertag steht vor der Tür, Weihnachten ist nicht mehr weit, ja. Also lasst ihr euch doch schenken. Dieses Buch kriegen alle bei uns, die am Wort dienen in der Gemeinde, die Bibel verstehen von Ryrie, Charles Ryrie von Dallas. Das kriegen alle geschenkt, die bei uns am Wort dienen. Die Brüder haben das, also jedenfalls war es lange Zeit so. Sebastian, hast du schon? Nicht? Siehste? Dann haben wir eben über Ehe und Familie gesprochen. Das ist das beste Ehebuch, das meine Frau und ich kennen. Liebe ist Leben von Dr. Ed Weed, ein amerikanischer Arzt und Eheberater. Meine Frau und ich haben etwa 20 Ehebücher gelesen. Jawohl, ihr lieben Männer, wir lesen zusammen Ehebücher. Für manche Männer ist das ja die Katastrophe schlechthin. Ein Ehebuch lesen, das würde ja heißen, sie müssten zugeben, dass sie noch was lernen könnten, ja, in der Ehe. Nein, lassen wir das. Liebe ist Leben. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Das solltet ihr kennen, damit ihr das weitergeben könnt an die jungen Paare, an die, die jetzt heiraten. Jetzt kommen die vielen Hochzeiten. Verschenkt nicht nur Krawatten, gebt ihnen ein gutes Ehebuch dazu. Ja? So, eben haben wir über diese schlimmen Dinge gesprochen. Brüder und Schwestern, ich war erschüttert. Dieses Buch hat mir Wolfgang Bühne in die Hand gedrückt und er verkauft es auch bei unseren KFG-Konferenzen. Der sechste Sinn, ein Lebensbericht. Ich war wirklich platt, als ich das Buch gelesen habe. Unglaublich. Hier schildert ein Mann, anonym, ein Pastor aus einer Gemeinde, wie er übers Fernsehen, übers Internet in Pornografiesucht gekommen ist. Das solltet ihr ruhig lesen. Das können auch Schwestern lesen, aber auch die Brüder. Ihr müsst euch nicht schämen, das zu nehmen. Lest das mal, damit wir auch wissen, was da für Gefahren sind, auch um anderen helfen zu können. Das kann jeder lesen. Es hat echt abschreckende Wirkung. Also ich war sprachlos, als ich das gelesen habe. Und darum biete ich es auch an hier. Und der Markus hat auf dem großen Büchertisch auch dieses Buch, Jedermann und die Versuchungen, das ist neu im Hensler Verlag erschienen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber Wolfgang Bühne empfiehlt es und alle Bücher, die er empfiehlt, also da kannst du schon blind drauf vertrauen. Ja, das ist in Ordnung und das dürft ihr auch gerne mitnehmen. Als letztes noch, wir haben auch über Familie geredet, Eltern, Hirten der Herzen, das kennen sich ja schon viele. Wenn nicht, das halten wir für das beste Erziehungsbuch, das wir kennen, meine Frau und ich. Wir wünschten, wir hätten es früher kennengelernt, hätten wir uns einige andere gespart. Ja, das ist wirklich so kompakt, so gut. Ich bin voll und ganz damit einverstanden und es sind ja noch einige hier, die Erziehungsaufgaben wahrnehmen. Nehmt es euch gerne mit, wenn ihr es braucht. So.